Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Die NBA ist auf der Zielgerade angekommen. Noch 4 beziehungsweise teilweise auch nur noch 3 Spiele sind in der besten Basketballliga der Welt zu spielen. Dann steht fest, wer in die Playoffs kommt. Und damit herzlich willkommen zu Triple Double, dem NBA Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe 2 Gäste an meiner Seite. Beide Stimmen sind dem gemeinen Hörer, denke ich, vertraut. Das sind Dominik Cesani und Torben Siemer. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Moin, moin.
Ja, wir wollen natürlich auf das Playoff-Rennen in der Western Conference schauen. Seit der vergangenen Nacht, zum Zeitpunkt der Aufnahme, also seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ist nämlich im Osten der Sack zu. Die Detroit Pistons sind raus und damit stehen die 8 Teilnehmer fest. Da geht's jetzt nur noch darum, wer auf welchem Platz ankommt. Im Westen ist die Situation eine andere. Da sind erst 3 Teams qualifiziert. Die Houston Rockets, die Golden State Warriors, die Portland Trail Blazers. Und dahinter ist ein großes offenes Rennen im Gange von Platz 4 bis Platz 10. Haben die Mannschaften noch Chancen und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wer denn das schwerste Restprogramm hat, wer die beste Form hat und wer es am Ende unserer Meinung nach schafft. Im Rennen sind die Utah Jazz, die San Antonio Spurs, die Oklahoma City Thunder, die Minnesota Timberwolves, die New Orleans Pelicans, die Denver Nuggets und die LA Clippers. Also 7 Teams, die es noch in die Playoffs schaffen wollen und auch noch schaffen können. Und an im zweiten Teil der Sendung, da wollen wir uns ein bisschen der bisherigen oder der ja vergangenen Saison letzten Endes der deutschen Spieler und der von Jakob Poeltl widmen. Und darauf blicken wir dann, wie gesagt, im zweiten Teil hier bei Triple Double auf meinsportradio.de. Aber Torben, lass uns anfangen mit der Western Conference und dem Playoff-Rennen und vielleicht einfach oben anfangen mit den Utah Jazz. Die stehen aktuell bei 45-33, haben einen Vorsprung von 2 Spielern auf die Denver Nuggets, die Platz 9 belegen und sind als eines der wenigen Teams in diesem Rennen um die Playoffs aktuell wirklich in guter Form.
Ja, wir hatten es ja, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hier an dieser Stelle auch schon herausgestellt, die Jazz sind seit eigentlich Rudy Gobert wieder da ist, auf einem Run. Und von daher denke ich, das ist aktuell das formstärkste Team, stehen deshalb auch mittlerweile auf Platz 4, haben 4 der letzten 5 gewonnen. Und von daher denke ich auch mit Blick aufs Restprogramm, spielen jetzt noch den LA-Doppelpack als nächstes, gegen die Clippers dann bei den Lakers, wenn sie da 1 von gewinnen, sind sie so gut wie durch. Normalerweise sollten sie beide gewinnen. Also da, das ist für mich das Team eigentlich, was ich am ehesten sagen würde, die kommen sicher in die Playoffs. Und die Formkurve ist bei Utah auf jeden Fall die beste.
Ja, Dominik, die Formkurve hat Torben angesprochen. Das Programm spricht eigentlich auch sehr für sie. Basketball Reference beziffert die Playoff-Wahrscheinlichkeit mit 99,2%. Das ist nah an den 100 und ja, seitdem Rudy Gobert wieder da ist, Torben hat es angesprochen, da läuft es einfach. Es gibt wenig Grund, am Team der Utah Jazz zu zweifeln.
Definitiv, ja. Also eben defensiv sind sie sehr stark und auch offensiv, finde ich, was der Quinn Snyder laufen lässt, gefällt mir eigentlich relativ gut. Sie schaffen viele offene Würfe, gerade für Joe Ingles. Und insgesamt gefällt mir einfach die mannschaftliche Geschlossenheit dieses Teams und ich bin wirklich sehr überrascht, dass sie jetzt so gut sind am Ende der Saison. Das hätte ich zu Beginn nicht erwartet und wie ihr schon gesagt habt, die sind ziemlich sicher in den Playoffs und auch da ein sehr unangenehmer Gegner.
Ja, die Utah Jazz mit einer der besten Defensivmannschaften der Liga, da wird sich keiner darüber freuen, wenn er gegen sie spielen darf. Auf Platz 5, da stehen die San Antonio Spurs. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten werden sie keine 50 Siege einfahren, wenn es denn über die komplette Spielzeit geht, also wenn keine Lockout-Saison ist. Sie stehen aktuell bei 45-34, haben 1,5 Spiele Vorsprung, Dominik. Und bei den San Antonio Spurs, da raschelt der Blätterwald mittlerweile gehörig. Kawhi Leonard bekommt wohl Trade-Angebote, beziehungsweise die Spurs bekommen Trade-Angebote. Und es ist keineswegs sicher, dass sie die Playoffs erreichen werden. Sie haben nur noch 3 Spiele, 2 davon gegen direkte Konkurrenten, gegen Portland und gegen New Orleans. Dazwischen ja der vermeintliche Selbstläufer gegen Sacramento. Nachdem sie quasi schon fast raus waren aus den Playoffs, läuft sie stehen jetzt, glaube ich, bei 8-4 aus den letzten 12 Spielen, was vor allen Dingen an LaMarcus Aldridge liegt.
Ja, definitiv. Also sie sind sehr abhängig von Aldridge, was eigentlich auch verständlich ist, wenn mit Leonard ihr absoluter Superstar mehr oder weniger die ganze Saison fehlt. Und ja, sie haben jetzt noch einen leichten Gegner mit den Kings, den sollten sie eigentlich schlagen. und dann, wie du schon gesagt hast, mit den mit Portland zum Beispiel und mit den Pelicans noch direkte Konkurrenten. Und bei ihnen ist einfach der Unterschied zwischen auswärts und zu Hause eklatant. Sie haben eine Bilanz von 31 zu 8 zu Hause, aber auswärts sind es nur 14 zu 26. Und jetzt haben sie noch zwei Heimspiele und ein Auswärtsspiel. Und wenn man jetzt so ansieht, eben der Unterschied zwischen Heim und Auswärts, würde ich schon fast vermuten, dass sie mal die beiden Heimspiele gewinnen. Und dann, ja, dann sieht es eigentlich sehr gut für sie aus, wenn sie zwei von den drei Spielen gewinnen.
Ja, wenn sie zwei von drei gewinnen, dann sieht die Chance ganz gut aus, sagt Dominik. Was denkst du, Torben?
Ja, ich habe mir auch diesen Unterschied Heim und Auswärts rausgesucht. Also schon bei der Gesamtsaisonbilanz ist der eklatant. Und dann habe ich mir den Spaß mal gemacht, in den Spielplan zu gucken. Und die letzten 16 Spiele, davon waren 9 zu Hause, die haben sie alle gewonnen. Und 7 auswärts, die haben sie alle verloren. Von daher spricht die Statistik zumindest jetzt bei noch zwei Heimspielen auf jeden Fall für die Spurs. Aber das ist schon, also da habe ich auch zusammen auf den Spielplan geguckt, ob ich mir dann irgendwie verguckt habe. Von daher, die Heimstärke ist am Ende mal wieder, die den Spurs zugutekommt.
Die am Ende dann aber womöglich nicht für den Heimvorteil in Runde 1 langt. Dahinter rangieren die Oklahoma City Thunder mit großen Ansprüchen in die Saison gegangen, nachdem man ja Russell Westbrook, Paul George und Carmelo Anthony zur Seite gestellt hat. Sie haben dieselbe Bilanz wie die San Antonio Spurs, einen Platz vor ihnen. Und bei den Oklahoma City Thunder, da fällt eines auf, nämlich der Tiebreaker gegen die Timberwolves, gegen die Pelicans und gegen die Nuggets, also gegen die drei Teams dahinter, der ist bei allen drei Teams verloren gegangen. Sprich, sie können sich eigentlich keinen Ausrutscher leisten, Torben.
Richtig, und leider haben sie davon in letzter Zeit zu viele, viele letzten fünf verloren, nicht gewonnen, das wäre ja ideal gewesen. Und der Abwärtstrend der letzten Wochen lässt sich so ein bisschen, glaube ich, festmachen an Paul George, zumindest was die Zahlen angeht. Hat auch nach dem All-Star-Break merklich abgebaut, trifft nur noch 37% aus dem Feld, 29% Dreier, also wirklich beides unterirdische Werte für jemanden von seinem Format. Und ja, wie gesagt, das angesichts der Tiebreaker müssen sie eigentlich mindestens zwei von dreien gewinnen. Und das Programm ist zwar mit Memphis ganz am Ende nochmal gnädig, aber davor kommen Houston und Miami, beides keine Teams, die du so normalerweise besiegst.
Ja, es geht zunächst gegen die Houston Rockets in der Nacht auf Sonntag, glaube ich. Dominik, das ist natürlich ihr denkbar schlechtester Auftakt in die letzten drei Spiele. Memphis hinten raus wird wahrscheinlich ein Selbstläufer, aber da sind sie dann vielleicht eben auch schon auf Schützenhilfe angewiesen.
Genau, ja, eben jetzt, wie du schon gesagt hast, in der Nacht auf Sonntag zuerst gegen Houston und dann in Miami. Also das sind beides sehr, sehr schwierige Spiele. Bei Houston kommt natürlich darauf an, ob sie mit Harden und mit den ganzen Leuten spielen oder ob sie schonen. Ich gehe eher davon aus, dass D'Antoni alle auflaufen lässt, minus eventuell Paul, weil der nicht ganz fit ist. Und da wird es für die Thunder schon schwierig, denn ich muss ehrlich sagen, kaum ein potenzielles Top-Team hat mir in den letzten Jahren weniger zugesagt als diese Thunder. Da passt bis auf zum Beispiel das Westbrook-Pick-and-Roll irgendwie gar nichts zusammen. Offensiv ist das so oft nur Stückwerk und eben, wie Torben schon gesagt hat, was George seit dem All-Star-Break spielt, ist ja offensiv eine Katastrophe, da trifft gar nichts und das macht dem Team schon sehr zu schaffen. Dazu treffen sie oft in der Crunch-Time ihre Freiwürfe nicht und ja, dann kommt das eben zustande, dass sie jetzt fünf oder vier der letzten fünf Spiele verloren haben.
Ja, the trend is not their friend, könnte man quasi sagen. Die Oklahoma City Thunder immer noch mit so ein bisschen, ja, du hast es Stückwerk genannt, Isolation Basketball wäre vielleicht das andere Wort, das man dafür finden könnte. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass den Oklahoma City Thunder auch der ein oder andere Spieler im Laufe der Saison verletzungsbedingt abhanden gekommen ist, aber das geht ja gefühlt der kompletten Liga so. Lasst uns auf das Team dahinter blicken, das sind die Minnesota Timberwolves, die haben ein halbes Spiel Rückstand auf OKC und damit nur ein Spiel Vorsprung auf die Denver Nuggets und jetzt kommen wir langsam aber sicher in den Bereich, wo es richtig, richtig eng wird und die Minnesota Timberwolves schwanken in ihrem Restprogramm zwischen, na besser geht's ja nicht und zwischen, ach du Scheiße, um es mal ganz salopp auszudrücken, sie spielen jetzt in der kommenden Nacht gegen die Denver Nuggets, spielen danach gegen die Los Angeles Lakers, dann gegen die Memphis Grizzlies und zum Abschluss nochmal gegen die Denver Nuggets, also gegen das Team, das auf Platz 9 lauert. Die Timberwolves sind das Team, Torben, das am längsten auf die Playoff-Teilnahme wartet. Das letzte Mal konnten sie 2004 die Playoffs erreichen. blasen sie jetzt hier letzten Endes gegen die Denver Nuggets da nochmal ins Alarmhorn und versuchen es irgendwie noch über die Runden zu bringen oder flattern dem Team ohne Jimmy Butler jetzt hinten raus so die Nerven, dass sie es tatsächlich erneut ja in den Sand setzen.
Ja, wobei, wenn ich mich nicht täusche, habe ich heute gelesen oder war es gestern schon, dass Jimmy Butler so gut wie wieder auf dem Feld steht, soll zumindest schon im Teamtraining gewesen sein mit vollem Kontakt. Also das würde dafür sprechen, dass die Timberwolves da nochmal ja, einen Push kriegen vielleicht. Und sie haben halt das Glück, anders als die Thunder gerade, sie haben eigentlich jeden Tiebreaker, der noch wichtig werden könnte am Ende. Gegen OKC, gegen die Pelicans und gegen die Clippers. Und gegen Denver haben sie es in der Hand, da führen sie 2-0, noch zwei Spiele. Also wenn sie eins gewinnen, ist auch da der Tiebreaker ihrer. Von daher sollte das eigentlich sich ausgehen. Aber was ist in diesem Playoff-Rennen schon vorhersehbar in diesem Jahr?
Ja, ganz viel ist auf jeden Fall offen. Zuletzt auch so ein bisschen wankelmütige Resultate. Dominik, ich erinnere nur an die Niederlage gegen die Memphis Grizzlies vor ungefähr anderthalb Wochen, wo man sich auch nur an den Kopf greifen konnte. Was macht man mit den Minnesota Timberwolves?
Ja, sie dürfen ja sogar nochmals gegen die Grizzlies spielen. Also von dem her, das wird sicher ein Spaß. Nein, aber wie Torben schon richtig gesagt hat, schlussendlich wird für Minnesota wahrscheinlich die ganzen Tiebreaker den Ausschlag zugunsten von ihnen geben, eben weil sie gegen die direkten Konkurrenten eigentlich eine positive Bilanz haben. Und sie haben eben ein Heimspiel gegen Denver und Denver ist auswärts sehr schwach. Dafür ist Minnesota zu Hause sehr gut und ich gehe schon davon aus, dass sie von diesen vier Spielen, was jetzt noch sind, zwei gewinnen sollten. Gegen die Lakers könnte es, ja, da weiß man auch nie, was passiert, aber im Normalfall sollten es eigentlich ein Spiel oder eigentlich zwei, das gegen Memphis und gegen die Nuggets zu Hause gewinnen und dann sind sie durch.
Dahinter liegen dann noch die New Orleans Pelicans, die lagen zwischenzeitlich mal sehr, sehr gut im Rennen um die Playoffs, aber das ging ja gefühlt jedem dieser Teams mal so, bevor es dann wieder ein bisschen nach unten ging. Die Person, die nach wie vor dieses Team trägt, ist natürlich Anthony Davis, wer auch sonst. Auch die haben noch vier Spiele und haben nicht unbedingt das einfachste Restprogramm aller. Sie bekommen als erstes die Phoenix Suns auswärts. Das ist noch recht dankbar. Danach geht's aber nach Golden State. Dann geht's zu den Clippers, die ja auch noch irgendwie versuchen, die Chance am Leben zu erhalten. Und zum Abschluss gegen die San Antonio Spurs. Dominik, die New Orleans Pelicans müssen irgendwie hoffen, dass es weiter ja funktioniert in der Starting Five und sie sich so dann letzten Endes auch noch ins Ziel retten können. Die New Orleans Pelicans sind dann tatsächlich auch das erste Team, das in dieser Playoff-Wahrscheinlichkeitsrechnung von Basketball Reference tatsächlich einen Wert bekommt, wo man anfangen kann, darüber zu diskutieren, wie wahrscheinlich es denn ist. Denn der wird nur noch mit 64% beziffert, während alle davor ja deutlich über 90 oder zumindest knapp über 90 haben. Die New Orleans Pelicans vielleicht tatsächlich am Ende das Unglücksteam?
Es ist gut möglich, ja. Also das Spiel gegen Phoenix sollten sie eigentlich gewinnen und dann haben sie nachher wirklich noch drei schwere Partien, gerade mit der letzten Partie zu Hause gegen die Spurs. Aber Stand jetzt würde ich schon sagen, dass sie eben in die Playoffs kommen, weil Denver dahinter sicherlich noch eine Partie verliert. Und ja, ich weiß nicht, Davis trägt das Team unglaublich gut. Und derzeit würde ich nicht gegen sie wetten. Also ich würde sagen, dass die Playoffs mit den jetzigen 8 Teams so vonstatten gehen.
Tom, wie siehst du das?
Ja, ob es die 8 Teams sind am Ende, schwierig zu sagen, aber sieht schon danach aus, weil eben auch die Pelicans, wenn ich jetzt gerade auf meine schlaue Liste gucke, oh nee, der Tiebreaker geht aktuell an die Nuggets und die spielen nicht mehr gegeneinander, also geht der an die Nuggets. Ja, aber das Restprogramm für die Pelicans ist, würde ich sagen, mit das Schwerste, die spielen noch dreimal auswärts, wobei natürlich in Golden oder bei den Warriors immer nur so eine Frage ist, wer da momentan überhaupt auflaufen kann, aber ja, der Trend ist auch nicht der positivste, 1-4 in den letzten 5 Spielen. Also von daher würde ich mich da nicht drauf verlassen. Andererseits ist ja auch dahinter mit den Nuggets und den Clippers kein Team, das jetzt gerade eine riesen Siegesserie reitet und da irgendwie zumindest bedrohlich irgendwie oder übermäßig bedrohlich scheint.
Ja, womöglich ist dann eben die Auswärtsschwäche des San Antonio Spurs am Ende das, was den Ausschlag zugunsten von New Orleans gibt im letzten Spiel. Wir werden es sehen. Wir kommen zu den Denver Nuggets. Über die haben wir jetzt schon mehrfach Worte verloren. Sie stehen auf dem vermaledeiten 9. Platz, ein Spiel hinter dem Playoff-Rang. Dieser Platz, der kommt ihnen sehr, sehr vertraut vor, denn da standen sie letzte Saison dann auch am Ende. Jetzt haben sie die letzten 3 in Folge gewonnen. Bei den Oklahoma City Thunder, gegen Milwaukee, gegen Indiana. Also durchaus keine Teams, die Laufkundschaft waren. Aber sie haben eben auch ein unfassbar toughes Restprogramm. Wir haben es angesprochen, 2-mal gegen Minnesota, das nächste Spiel und das letzte dazwischen gegen die Clippers, die ja zu dem Zeitpunkt dann wahrscheinlich wirklich auch noch Hoffnung haben. Und dann gegen Portland, die zwar, so wie es jetzt aussieht, vielleicht in den letzten Partien auf Damian Lillard verzichten müssen oder auf ihn verzichten werden aus freien Stücken. Nichtsdestotrotz ist das alles andere außer einfach. Torben, haben die Denver Nuggets womöglich Anfang März letzten Endes die Playoffs weggeworfen, als sie wirklich unnötige Niederlagen gegen Dallas, gegen Memphis, gegen die Lakers kassiert haben und da ihre gute Ausgangssituation letzten Endes verspielt haben?
Ja, es sieht aktuell danach aus, wobei ja, glaube ich, jedes dieser Teams in diesem Jahr Phasen hatte, wo es überhaupt nicht lief. Und was natürlich ungewöhnlich ist bei Denver auf Platz 9, also trotz Platz 9, sie haben es selber in der Hand. Wenn sie alle 4 Spiele gewinnen, sind sie dabei, wenn ich mich nicht täusche, weil sie dann an den Timberwolves vorbeigehen. Von daher, ja, 4 Spiele, 4-mal gegen Playoff-Kandidaten, beziehungsweise 3-mal gegen direkte Konkurrenten und 1-mal gegen die Blazers, die schon drin sind, die aber auch noch nicht ganz sicher auf Platz 3 stehen. Von daher, ja, das wird nochmal aufregend in Denver.
Ja, Dominik, Tom hat es angesprochen, sie haben es selber in der Hand. Insofern kann es für die Denver Nuggets jetzt eigentlich gerade heute Nacht nur darum gehen, dieses erste Spiel gegen Minnesota auf jeden Fall zu gewinnen und dann, ja, zu hoffen.
Definitiv, ja. Also von Vorteil ist es natürlich, dass sie alles in der eigenen Hand haben und nicht wirklich auf die restlichen Teams angewiesen sind. Und spannend könnte wirklich dann der allerletzte Spieltag werden, denn dort spielt dann Denver in Minnesota. Und wenn es da dann um Platz 8 geht, ja, was will man als Basketballfan mehr? Aber ja, wie du schon gesagt hast, das Wichtigste ist heute Nacht zu Hause gegen Minnesota zu gewinnen und dann ist wirklich für die Nuggets vieles möglich.
Das letzte Team, das noch im Rennen ist, und bei den Los Angeles Clippers, da sind die Los Angeles Clippers, und da ist tatsächlich, glaube ich, einfach nur noch ja hoffen, bangen und irgendwie verzweifelt versuchen, Spiele zu gewinnen angesagt. Sie haben auch noch ein relativ toughes Schlussprogramm bekommen, jetzt das Auswärtsspiel bei den Utah Jazz, spielen danach gegen die Denver Nuggets, danach gegen die New Orleans Pelicans, und zum Abschluss gibt's Vergleich gegen den Stadtkonkurrenten, die Los Angeles Lakers, aber dann ist es womöglich eh schon zu spät. Ja, die LA Clippers haben immer mal wieder Richtung Playoffs geschielt, aber es eben nicht so richtig dann geschafft, den Platz letzten Endes wirklich mal zu erobern oder dann in den letzten Wochen zu erobern. Insofern sind sie natürlich ein Stück weit schon auch darauf angewiesen, da jetzt erstmal alle Spiele zu gewinnen und dann ein Stück weit auch einfach zu hoffen, oder Dominik?
Genau, ja, eben schlussendlich müssen sie hoffen, dass ein Team oder eigentlich 2 Teams vor ihnen mindestens noch 2 Spiele verlieren. Und das ist ja bei ihrem eigenen Restprogramm, wo sie wirklich alle 4 Spiele gewinnen müssen, jetzt auch nicht einfach, eben mit Utah, den Pelicans, den Nuggets. Also ja, ich würde nicht darauf wetten, dass es für die Clippers klappt.
Tom, was sagst du, die Clippers am Ende, ja, tatsächlich das Überraschungsteam, das noch von Platz 10 reinspringt, oder kommt dann letzten Endes der späte Run doch zu spät?
Ja, das Problem ist ja nicht nur, dass sie 2 Spiele Rückstand haben, sondern auch nur gegen Denver den Tiebreaker besitzen. Das heißt, gegen alle anderen 5 Teams, wenn sie da hinten oder sieggleich sind, so rum, liegen sie hinten. Von daher, ja, es ist relativ aussichtslos, würde ich behaupten. Von daher glaube ich nicht, dass die Clippers da noch eine Chance haben, in die Playoffs zu springen.
Das war unsere Analyse zu den einzelnen Restprogrammen, zu der Form der einzelnen Konkurrenten um die Playoffs. Torben und Dominik, wer macht's am Ende? Schafft's jemand? Dominik hat's ja im Prinzip schon gesagt, er glaubt daran, dass die 5 Teams, die aktuell auf den Playoff-Plätzen stehen, dann auch da drin landen werden. Torben, möchtest du da was dagegen setzen oder gehst du mit Dominik?
Nee, dagegen wetten würde ich nicht, aber ich habe vorhin noch ein schöner Tweet wurde mir in die Timeline gespielt von Mason Ginsberg, und zwar, dass es noch möglich ist, dass es am Ende ein 7-Way-Tie gibt, also dass von Platz 4 bis 10 alle bei 46, 36 stehen. Und allein, weil das überragend geil wäre, wünsche ich mir natürlich diesen Ausgang.
Ja, das wäre natürlich wirklich der blanke Wahnsinn. Da müssten dann ja die Rechenmaschinen angeworfen werden und dann könnte man, glaube ich, wirklich von unglücklichem Ausscheiden sprechen, wenn du nach 82 Saisonspielen gleich auf mit sechs anderen Teams bist und es dann am Ende nicht reinschaffst, dann ist es tatsächlich sehr, sehr bitter. Mal gucken, ob es so kommen wird. Wir sind dann morgen früh schon schlauer, möchten uns dann jetzt gleich hier bei Triple Double nochmal darüber unterhalten, wie denn die Saison für die deutschen Spieler und den Österreicher Jakob Pöltl verlaufen ist. Ein paar sind ja schon verletzt, ein paar spielen um das Niemandsland der Tabelle. Einzig und allein Pöltl ist mit den Toronto Raptors in den Playoffs vertreten. Das hier gleich bei Triple Double auf meinsportradio.de. Und auf meinsportradio.de, da gibt's auch noch einen Schlussspurt, und zwar am Sonntag, denn dann übertragen Malte Asmus und die Kollegen von golfpost.de die vierte und damit letzte Runde des ersten Masters der Golftour dieser Saison, das in Augusta. Ab 21 Uhr geht's los. Also wenn ihr euch für Golf interessiert, schaltet dann ein und wir sind gleich zurück mit Basketball, mit der NBA.
Wie konnten eine blonde Frau und ein unscheinbarer Copyshop in der englischen Provinz fast zwei der größten Formel-1-Rennställe aller Zeiten und sogar die ganze Rennserie zu Fall bringen? Ihr hört es in der neuen Ausgabe von Tatort Sport. Es geht um Spygate, eine Geschichte über Rache, Gier, Geld, Macht und eine im Sport einmalige Strafe.
Tatort Sport.
Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.
Die deutschsprachigen Spieler in der NBA, die haben diese Saison sehr wenig mit den Playoffs zu tun, über die wir uns ja gerade unterhalten haben. Aber wir wollen dennoch mal auf die vergangene Saison schauen, wie verlief sie. Einer, und der ist Österreicher, das ist Jakob Pöltl, wird mit den Toronto Raptors aber in den Playoffs stehen. Und mit dem wollen wir anfangen, oben in der Eastern Conference. Dominik, Jakob Pöltl mit einer guten zweiten Saison, wenn man es erstmal ganz schlicht ausdrücken möchte, hat einen Schritt nach vorne gemacht, hat deutlich mehr Minuten bekommen als vergangene Saison und ist fester Bestandteil der Rotation und damit auch der starken Bank der Raptors.
Genau, ja, also insgesamt ist für ihn wirklich eine tolle zweite Saison. Er hat um die 7 Minuten mehr gesehen, er ist eigentlich überall besser geworden und wie du schon gesagt hast, er ist einfach essentieller Bestandteil von Torontos überragender Bank und auch dass sein Zusammenspiel mit Fred VanVleet ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist im 70er-Prozent-Bereich in Pick-and-Rolls. Und was mir bei ihm einfach gefällt, er ist zwar nicht ein Überathlet, aber er bewegt sich einfach in Korbnähe sehr geschmeidig. Er kann mit beiden Händen abschließen. Er hat viel Gefühl. Und das ist schon wichtig, gerade für ihn, wenn er dann eher mehr in Korbnähe spielt und jetzt nicht weiter rausgeht. Und da finde ich schon, dass er im Gegensatz zur letzten Saison wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat. Und auch defensiv, er verteidigt sehr intelligent, er weiß, wann er absinken muss, er weiß, wann er eher Abstand oder vom Gegner weggehen kann, wann er ihn attackieren muss und auch sonst. Also ich finde schon, dass er für seine Verhältnisse eine sehr gute Saison spielt.
Ja, Lars, sage ich schon, Entschuldigung, Torben natürlich. Lars war so oft dabei, jetzt fehlt er, deswegen alter Mechanismus. Dominik hat es gerade angesprochen, Defensive ist ja was man ganz oft gar nicht so an Statistiken ablesen kann, aber wenn man sich die Defensive Win Shares anguckt, wie die sich entwickelt haben, auch da hat er einen genauso großen Satz gemacht wie bei eben den offensiven Statistiken. Er ist merklich besser geworden, auch am defensiven Ende, trägt da auch zum Erfolg der Toronto Raptors mit bei.
Ja, absolut. Und ist auch der einzige Raptor in diesem Jahr, der alle Spiele gemacht hat. Also ist dann ein bisschen nutzlose Statistik, aber ist ja auch schon mal nicht verkehrt, wenn du als Big Man im zweiten Jahr alle Spiele absolvierst. Und wie Dominik schon sagte, er hat einen Schritt nach vorne gemacht. Und vor allem offensiv beschränkt er sich, soweit ich jetzt Spiele gesehen habe oder ihn gesehen habe, auch auf das, was er kann. Also schließt viel in Korbnähe ab, lässt sich nicht irgendwie nach außen drängen und nimmt dann schlechte Würfe. Also das ist ja auch mal wichtig, dass er die Sachen macht, die er auch gut kann. Und da hat er auf jeden Fall seine Spots gefunden jetzt in diesem Jahr und macht die Sache sehr ordentlich.
Ja, insgesamt mehr als doppelt so viele Punkte verglichen mit der Vorsaison, 6,6. Beeindruckend eben auch die Anzahl der Blocks ist um das Dreifache gestiegen, jetzt 1,2 Blocks pro Spiel. Also insgesamt Jakob Poeltl mit einer wirklich starken zweiten Saison für den 22-jährigen Österreicher mit den Toronto Raptors. Mal gucken, wo es dahin geht. Die Bank, eine der Stärken, ob das dann in den Playoffs so bleibt, werden wir sehen, wenn es soweit ist. Einer, der in den Playoffs nicht mehr eingreifen kann, obwohl er auch essentieller Bestandteil der Bench-Unit war, das ist Daniel Theis. In seiner Premierensaison in der NBA musste er sich dann mit einer Knieverletzung nach 63 gespielten Spielen abmelden. Bis dato auch guter Energizer von der Bank, auch defensiv enorm wichtig gewesen für die Celtics. Aber die haben ja allgemein irgendwie das Pech mit Löffeln gefressen in dieser Saison. Es ging mit Gordon Hayward nach wenigen Minuten los und endet jetzt wahrscheinlich damit, dass Kyrie Irving die kompletten Playoffs verpassen wird. Da fügt sich Daniel Theis letzten Endes nahtlos ein. Aber wir wollen über seine Leistung sprechen, Torben. Und die war für eine Premierensaison durchaus sehr, sehr anständig.
Ja, absolut. Hat eigentlich kaum Anlaufzeit gebraucht, was ja häufig doch mal so ist, dass man irgendwie einen Monat oder zwei braucht, um sich da reinzufinden, aber er hat eigentlich sofort Minuten bekommen, das Vertrauen bekommen und das auch immer zurückgezahlt. Und ist sogar dreimal gestartet er zwischendurch, als den Celtics schon mal die Big Men ausgingen. Von daher, das war sehr ordentlich und ich hätte nicht gedacht, dass er bei einem Top-Team im Osten so früh schon so eine Rolle spielen kann.
Ja, bei einem Top-Team so eine Rolle. Letzten Endes waren auch seine Teamkollegen Dominik durchaus begeistert von ihm. Viele haben gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass er eben den Anschluss so nahtlos schafft, aber eben auch, dass er so lernwillig ist. Er ist ja schon 26, hat in Europa schon einiges erlebt, aber jetzt problemloser Übergang in der NBA.
Definitiv, ja. Wie du schon gesagt hast, er ist ja im Endeffekt kein ganz gewöhnlicher Rookie, weil er schon in Europa sehr viel erlebt hat, aber es ist wirklich eine sehr gute Saison von ihm, auch er leistet einen wichtigen Beitrag von der Bank, er stellt sehr gute Screens, er macht viel Drecksarbeit und da passt er sich nahtlos in die derzeitige Celtics-Mannschaft hinein, die offensiv nie brilliert, aber sehr diszipliniert verteidigt, sowohl individuell als auch im Teamverbund. Und was ich bei ihm auch sehr gut finde, wie auch bei Poeltl, er macht zumeist die Sachen, die er kann. Also wenn ihm der Distanzwurf angeboten wird, dann nimmt er ihn, aber er macht keine blöden Sachen aus der Mitteldistanz. Und allgemein finde ich wirklich, er hat eine sehr gute Saison gespielt und es ist auch, wenn man sich mal ansieht mit Brad Stevens, seine Offense ist jetzt nicht die einfachste zum Lernen und da hat er sich sehr gut eingefügt, er passt sehr gut und er ist lernwillig, also da haben die Celtics mit ihm wirklich eine gute Wahl getroffen.
Keine blöden Würfe aus der Mitteldistanz, das gefällt mir sehr gut. Ich muss gerade an Russell Westbrook und sein Spiel am Wochenende denken, aber das tut nichts zur Sache. Schauen wir auf Paul Zipser und begeben uns damit in ganz andere Tabellenregion, nämlich zu den Chicago Bulls. Paul Zipser in seiner zweiten Saison bei den Bulls. Und während wir gerade Poeltl und Theis sehr gelobt haben, sind hier durchaus vielleicht auch mal kritischere Worte angebracht. Es ist oftmals eben so, dass das zweite Jahr ein schwierigeres ist. Und so scheint es auch bei Paul Zipser zu sein. Entschuldigung, Dominik.
Ja, genau. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, denn zu Beginn der Saison hatte ich schon in einem anderen Podcast eigentlich gesagt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass er um einiges mehr Minuten zieht als letzte Saison. Da war er bei 19 Minuten und eventuell sogar dann zum dauerhaften Starter werden kann. Und das ist jetzt diese Saison wirklich nicht passiert. Klar, er hat ein wenig Verletzungsprobleme, aber er hat nur 15 Minuten pro Spiel bekommen. Seine Wurfquoten sind schlechter geworden. Sein Offensive Rating liegt bei 84. Also diese Saison ist er wirklich ein Minusspieler und da war ich schon ein wenig enttäuscht, wenn man nach seiner Rookie-Saison doch ein wenig mehr Hoffnung hatte und dass er dann gerade bei einem schlechten Bulls-Team, was man ja zu Beginn der Saison schon wusste, dass er da eine größere und tragendere Rolle einnehmen könnte.
Ja, insgesamt auch einen sehr schwanken Saisonverlauf erlebt dann Torben. Er hat mit relativ vielen Minuten begonnen, dann sind seine Minuten zwischenzeitlich wirklich mal eingebrochen, sondersgleichen. Dann hat er fast nur noch 10 Minuten, um die 10 Minuten gespielt. Zuletzt sind sie wieder angestiegen, dann kamen jetzt 2 verletzungsbedingte Pausen. Aber es ist letzten Endes vielleicht dann eben auch Sinnbild seiner Saison.
Ja, schon irgendwie. Und er ist auch, glaube ich, so ein bisschen der der am meisten leidet unter dem Umbruch in Chicago, dass eben mit Wade und Butler die beiden Anführer auch und neben dem Feld gegangen sind im Sommer. Und er ist ja so kein Spieler, der vorangeht, zumindest auf dem Feld, der jetzt irgendwie sich selber Würfe kreiert und da irgendwie den Leader gibt. Und das hat ihm, glaube ich, so ein bisschen dieses Jahr geschadet, dass er da nicht mehr in so ein, auch wenn die Bulls letztes Jahr auch kein wirklich funktionierendes System waren, aber zumindest eins mit klaren Hierarchien. Und das gab es dieses Jahr irgendwie nicht. Und da ist er eben einer derjenigen, die dann so ein bisschen hinten runtergefallen sind.
Ja, vielleicht dann eben auch einer derjenigen, die von anderen Leuten, die dieses Jahr da hinzugekommen sind, dann so ein bisschen den Rang abgelaufen bekommen haben. Wenn wir beispielsweise an Lauri Markkanen denken, der ja zwar ein bisschen eine andere Position spielt, aber der dann vielleicht die ein oder andere Aufmerksamkeit mehr bekommen hat. Lasst uns auf Dennis Schröder schauen. Dennis Schröder ja mittlerweile in seiner 5. NBA-Saison in einem Team der Atlanta Hawks, das sich komplett im Umbruch befindet, lastete sehr viel Verantwortung auf ihm. Man dachte, womöglich kann er in diesem Team jetzt nochmal den nächsten Schritt nach vorne machen. Aber auch hier müssen wir sagen, Torben, viel Stagnation, jetzt letzten Endes auch das verletzungsbedingte Saison aus, seit knapp einer Woche 67 Spiele nur gemacht in die Saison, Punktausbeute ist leicht gestiegen, aber er ist schlicht und ergreifend, ja, vielleicht nicht der Spieler, von dem man hoffte, dass er sein könnte, um es mal diplomatisch zu formulieren.
Ja, er ist eigentlich der, zumindest was die Statistiken angeht, der gleiche Spieler wie im letzten Jahr. Trifft die Dreier etwas schlechter und nimmt auch, wenn ich es richtig gesehen habe, ein paar mehr. Das ist nicht unbedingt dafür sprechen sollte, dass er diesen Plan beibehalten sollte. War auch recht schwankend in meinem Eindruck nach. Hatte ein paar gute Spiele, wie letztens, als er dann kurz vor seiner Verletzungspause gegen Utah 41 Punkte machte. Aber eben auch viele Spiele, wo er irgendwie abgetaucht ist, so ein bisschen defensiv. Gab es immer wieder Diskussionen in diesem Jahr, ob er da das Level an Einsatz bringt, was es braucht in der NBA. Von daher ja, hat nicht diesen nächsten Schritt gemacht, der nach den Abgängen, die Hawks in den letzten Jahren hatten, so ein bisschen erhofft und erwartet wurde.
Ja, insgesamt Scoring eigentlich noch gar nicht so das ganz große Problem. Ich sehe nach wie vor so ein bisschen kritisch, dass er einfach nicht die Anzahl an Assists vielleicht auch oder die Court Vision ausspielt, die man ihm ja zuschreibt, Dominik. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also das ist schon so ein Grund. Also offensiv ist er ein wenig besser geworden. Er ist natürlich immer noch ineffizient, wie Torben schon gesagt hat, nur mit 29% Dreier. Aber ja, so das gewisse Etwas, was man jetzt von einem Ballhändler eigentlich erwartet, eben dass er seine Mitspieler besser einbindet, das fehlt ihm ein wenig. Aber wie auch Torben schon gesagt hat, ich finde eher defensiv hat er da hat er diese Saison schon einige Fragezeichen aufblicken lassen. Die Spiele, die ich von den Hawks gesehen habe, war er wirklich dann defensiv nicht wirklich engagiert und kämpfte dann auch nicht so gut um die Screens. Und da war einfach weniger als in den Jahren zuvor, als er da schon eigentlich aufblitzen ließ, dass er theoretisch ein sehr guter Verteidiger sein könnte, weil er eben schnell ist, lange Arme hat und auch die On-Off-Ratings von seinem Team sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Wenn er auf dem Feld ist, haben sie ein Defensive Rating von 110 und wenn er nicht mehr auf dem Feld ist, haben sie eines von knapp 106. Also das sind dann schon 4 Punkte Unterschied, die zeigen, dass er da die letzten Jahre wohl ein wenig besser war jetzt als diese Saison.
Ja, die Statistiken geben dir ja durchaus recht, auch wenn man Offensive und Defensive Win-Shares der letzten beiden Jahre vergleicht. In Offensiv ist der Wert sogar gestiegen, defensiv ist er regelrecht eingebrochen, da ist er auf dem niedrigsten Niveau seit seiner Rookie-Saison. Insofern, unterstützt es durchaus deine These, auch das Plus-Minus-Rating im Boxscore, das da auf 100 Ballbesitze hochgerechnet wird, ist das tatsächlich defensiv so schlecht wie noch nie in seiner Karriere. Also da durchaus ein Eindruck, der statistiktechnisch gedeckt wird, den du da hast, der vielleicht auch eben ein Stück damit zusammenhängt, dass Dennis Schröder, dann und wann ja immer wieder mal auch ein Einstellungsproblem nachgesagt wurde und in dem völlig dysfunktionalen Team der Atlanta Hawks, wie es das dieses Jahr nun mal ist, fällt es dann ihm vielleicht auch einfach ein Stück weit schwerer, die Leistung abzurufen, die in ihm steckt. Mal gucken, ob sich das dann nächstes Jahr so fortsetzt. Wir wollen in den Westen rüberwechseln, denn da warten noch zwei Würzburger auf uns. Maxi Kleber ist der erste, über den wir sprechen müssen. oder möchten, ist auch schon 26, ist in dieser Saison in die NBA gekommen, hat jetzt in der letzten Nacht in diesem wirklich völlig schrecklichen Spiel gegen die Orlando Magic immerhin ja einen der wenigen Lichtblicke geliefert für die Dallas Mavericks, blieb da fabelhaft oder blieb da fehlerlos, so rum ist es richtig, aus dem Feld 5 von 5 getroffen. Insgesamt muss man sagen, Maxi Kleber mit einer für mich überraschend großen Rolle bei den Dallas Mavericks, Torben.
Ja, doch, aber er hat auch gezeigt, was er kann. Also während ja Daniel Theis übergegangen ist als doch ja Spieler mit so 2-3 Stärken, die er hat, ist also eben die Athletik, die Schnelligkeit, die er hat. Es ist eben bei Kleber, der auch athletischer ist, als er auf den ersten Blick wirkt, hat ja doch den einen oder anderen Block und Dank geliefert, der so nicht erwartet worden wäre unbedingt. Und ja, hat zwar eine wechselhafte Saison gespielt, ist ja zwischendurch auch mal aus der Rotation mehr oder weniger rausgefallen, aber insgesamt sehr, sehr ordentlich. Und mich würde es wundern, wenn sie ihn im Sommer entlassen würden.
Ja, definitiv. Also du hast es angesprochen, wechselhafte Saison, ist ja zwischenzeitlich wirklich viele, viele Spiele auch gestartet. Das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten angesichts der letzten Wochen. War für viele Highlight-Plays bei den Mavericks immer gut, Dominik. Aber ja, der hat seine Sache an der Seite von Dirk Nowitzki sehr, sehr gut gemacht.
Definitiv, ja. Wie du schon gesagt hast, er hat über die Hälfte seiner Spiele ist er gestartet. Und auch offensiv er trifft viele Würfe rund um den Ring herum. Er nimmt die Dreier, auch wenn er sie jetzt nur mit knapp 31% trifft. Aber trotzdem, also ich hatte wirklich keine großen Erwartungen an ihn vor der Saison. Und ich finde, er macht wirklich einen soliden Job. Also ich denke auch, mehr konnte er von der Saison selbst nicht erwarten, auch wenn sie eben, wie er schon gesagt hat, einige Höhen, einige Tiefen hatte. Und ja, aus Dallas Sicht denke ich auch, dass sie den Vertrag eher nicht, dass sie ihn eher nicht entlassen werden, denn es würde aus ihrer Sicht nicht viel Sinn ergeben.
Ja, zumal er ja tatsächlich quasi auch nichts kostet, in der nächsten Saison 1,3 Millionen dann zu Buche schlagen würden. Das wäre schon ein bisschen wahnwitzig. Auch beim Maxi Kleber übrigens, wie Dominik es vorhin nannte, keine sinnlosen Würfe aus der Mitteldistanz. Also auch da durchaus die Coaches gut gearbeitet, ihm gesagt, okay, besinn dich auf deine Stärken. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auf seinen Teamkollegen blicken, müssen wir auf denjenigen blicken, der Basketball-Deutschland wie wenige andere oder wie wahrscheinlich kein anderer geprägt hat, auf Dirk Nowitzki. Es sieht alles danach aus, als dürften wir auch nächste Saison noch einmal Zeuge seiner Künste werden. Das wäre dann Jahr Nummer 20 in der NBA, auch wenn er jetzt, und das kam heute rein, die letzten 4 Spiele verpassen wird, weil er sich einer kleineren Operation am Sprunggelenk unterziehen muss. Ich habe heute eine Statistik gesehen, die Dirk Nowitzki bei Spielern unter 39 so ein bisschen einordnet. Und da ist er tatsächlich, ja, da ragt er heraus, muss man wirklich sagen. Hat da eine True Shooting Percentage, die ihresgleichen sucht. Hat auch Offensive, Defensive Windshare Statistiken, die wirklich richtig gut sind für sein Alter. Natürlich, seine Rolle ist eine ganz andere, Dominik. Er ist mehr der Spot-Up-Shooter jetzt im Team der Mavericks, aber er trägt immer noch seinen Teil bei.
Definitiv, ja, also wenn der Mann eines kann, dann kann er werfen, das wird er wohl nie mehr verlernen, wie du schon gesagt hast, er nimmt sehr viele Spot-Ups, ist da aber im 90%-Bereich, bei Post-Ups auch im 80%-Bereich, also das, was er eigentlich über seine ganze Karriere hinweg sehr gut konnte, das kann er immer noch, und er trifft auch seine Dreier mit über 40%, das ist schon besser als in den letzten Jahren, und generell, ich finde einfach, auch wenn er knapp 40 ist, du kannst ihn immer offensiv bringen, er trifft seine Würfe, er schadet da dem Team nicht, er bringt eher dem Team viel, er hat ja auch diesen Offensive Rating von 112, das ist viel, viel besser als das zum Beispiel aus der letzten Saison, und was ich im Laufe der Saison eigentlich sehr gut fand, war sein Zusammenspiel, oder nicht sehr gut, aber verbessert sein Zusammenspiel mit Dennis Smith Jr., denn zu Beginn der Saison habe ich mir das ein wenig angesehen. Da passt es gerade bei Pick and Pops überhaupt nicht. Da fand dann Smith Jr. Nowitzki gar nicht. Er zog dann unnötig zum Korb. Und jetzt über die letzten Wochen und über die letzten Tage ist das eigentlich viel besser geworden. Er findet Nowitzki für die freien Würfe. Und ja, Nowitzki haut die Dinger halt dann schlussendlich einfach rein.
Ja, Tom, lustigerweise dann über seine komplette Karriere dann in Saison Nummer 19 die beste Turnover-Percentage seiner kompletten Karriere, was natürlich auch damit zusammenhängt, wie er jetzt spielt. Aber Dirk Nowitzki, ich hatte es gerade eben schon gesagt, der leistet seinen Anteil offensiv wie defensiv. Ja, sie schaffen es, ihn ein Stück weit zu verstecken, aber sie zeigen eben auch, dass er offensiv immer noch unglaublich gefährlich ist. Denn Dominik hat es ja gerade gesagt, wenn er eins nicht mehr verlernen wird, dann ist es Werfen. Und wenn du jemanden wie Nowitzki da einfach irgendwo hinstellen kannst, dann muss der Gegner jemanden auf ihn stellen, ob du nun möchtest oder nicht. Und wenn du dann athletische junge Spieler wie Smith Jr. hast, dann kommt das denen natürlich auch zugute.
Ja, ich muss jetzt gerade mal korrigieren, so leid es mir tut, es ist schon das 20. Jahr.
Oh, Verzeihung.
Ein Jahr weiter. Ja. was das Ganze nur noch absurder macht, wenn man ehrlich ist. Also das 20. Jahr wird im Sommer 40 und wie du schon sagtest, oder wie ihr beide schon sagtet, also Schießen geht immer noch, trifft im Schnitt 45% aus dem Feld, 41% Dreier, knapp 90% Freiwürfe. Kann man mal so machen mit ja quasi ohne Beine und ohne irgendeine Fähigkeit irgendwo hinzu laufen, von Sprinten gar nicht erst zu reden. Also das ist schon beeindruckend, auch wenn natürlich die Rolle schrumpft nach und nach, so wenig Würfe wie seit der Rookie-Saison nicht, so wenig Minuten wie seitdem nicht mehr, so wenig Punkte wie seitdem nicht mehr, aber eben immer noch sehr ordentlich. Auf 36 Minuten gerechnet immer noch 17 Punkte und 8 Rebounds. Von daher, das ist für so eine lebende Legende absolut würdig, da noch weiterzuspielen, auf jeden Fall.
Ja, mein Mathelehrer hat immer gesagt, Mathe hat nichts mit Rechnen zu tun, deswegen benutze ich das einfach als Ausrede, dass ich nicht 20 und 19 auseinanderhalten kann. Was man vielleicht ja auch noch sagen muss, es gibt nicht so viele Spieler, die überhaupt bis in dieses Alter hinein spielen, aber wenn man das jetzt beispielsweise eben auch mit Kobe Bryant vergleicht in seiner letzten Saison, es ist halt nicht die Ego-Zocker-Nummer und es ist eben nach wie vor der teamdienliche Basketball, der Dirk Nowitzki immer ausgezeichnet hat. Er macht das, was dem Team letzten Endes gut tut, oder Tom?
Ja, absolut. Wobei natürlich er auch anders als Kobe, wie irgendwie ein Ballhändler war, dem da jetzt was weggenommen würde, wenn er das nicht mehr könnte. Und er besinnt sich auf die Spot-Ups, die liegen ihm. Die trifft er von überall eigentlich. Und also es ist beeindruckend, finde ich, überhaupt noch auf dem Niveau zu spielen, in dem Alter mit 20 Jahren in den Knochen sowieso. Und dann auch noch alle 77 Spiele bislang zu machen, beziehungsweise jetzt gestern war, wenn ich mich nicht täusche, das erste, was er verpasst hat in diesem Jahr, oder das zweite. Von daher, also das ist schon allein, was die Longevity, heißt es ja, glaube ich, im Englischen dann angeht, schon wirklich, ja, legendär trifft es dann, glaube ich.
Ja, legendär. Leider langt es eben nicht für die Playoffs. Mal gucken, ob sich das nächstes Jahr ändert. Es darf bezweifelt werden. Die Dallas Mavericks befinden sich wie so viele Teams im Umbruch. Ich bedanke mich bei Torben Simon, bei Dominik Cesani für ihre Einschätzung zu den deutschen und österreichischen Spielern und natürlich zur Einschätzung im Kampf um die verbliebenen Plätze in der Western Conference. Das war Triple-Double für diese Woche. Wir melden uns dann natürlich auch nächste Woche wieder. Die Playoffs stehen unmittelbar vor der Tür. Wenn ihr uns weiterhin verfolgen wollt, dann abonniert uns bei iTunes oder über einen der Podcatcher auf Android. Folgt uns bei Twitter, lasst uns eure Meinung da, bewertet uns bei iTunes. Und dann melden wir uns nächste Woche wieder hier auf meinsportradio.de. Sport für die Ohren, rund um die Uhr, live und als Podcast.
Das Masters in Augusta. Malte Asmus und die Kollegen von Golfpost.de kommentieren für dich am 8. April ab 21 Uhr die Schlussrunde des legendärsten Golfturniers der Welt. Das Masters in Augusta bei nur Golf. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.